Was tun bei Prostatavergrößerung?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Eine vergrößerte Prostata kann im Alltag ein sehr lästiges Übel sein. Dabei gibt es für jeden die passende Behandlungsmethode, sagt Privatdozent Dr. Benedikt Becker. Er ist Sektionsleiter für Endourologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Welche Probleme schildern die Patienten, die zu Ihnen kommen?
Das ist eine sehr gute Frage und man muss sagen, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt generell bei der gutartigen Prostatavergrößerung zwei verschiedene Symptomkomplexe. Das sind einmal die obstruktiven Symptome, also das ist dann, wenn jemand mit dem Fuß auf dem Gartenschlauch steht, dass der Strahl einfach nicht mehr so gut geht. Ja, der Strahl wird schwächer, man hat Probleme beim Miktionsstart, also wenn dann man am Stehklo steht, rechts und links kommt jeweils ein anderer Mann, die sind dann vor einem schon wieder fertig, obwohl man selber erst da gestanden hat. Ja. Ne, so ein gewisses Nachträufeln berichten die Patienten. Und dass zu viel Urin drin bleibt am Ende, also das Gefühl des Restharns, dass man aufhört und dann schon wieder das Gefühl hat, dass man schon wieder muss. Der zweite Symptomkomplex, das sind dann die Drangsymptome. Das sind dann auch eher die, die so Lebensqualität einschränkender sind. Das ist dann das häufige Wasserlassen, das ist das nächtliche Wasserlassen. Wir sprechen dann von einer Nykturie. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Lebensqualität aus. Wenn man 2, 3, 4 Mal nachts raus muss, dann ist man natürlich jedes Mal wieder wach. Man kann vielleicht nicht mehr so gut einschlafen. Und dann muss man gucken, wie stark die Symptome sind. Und dann kann man den Patienten natürlich individuell beraten. Aber das sind so eigentlich die Symptome, warum die Patienten zu uns dann kommen.
Und warum muss man zu Ihnen kommen? Also jetzt haben wir ja erstmal über Lebensqualität geredet, aber wann muss man auf jeden Fall kommen?
Also das ist, muss man immer unterscheiden, ob jetzt wie stark die Beschwerden sind. Man unterscheidet dann von so gewissen Fragebögen, von Anamnese, ob die Beschwerden jetzt leicht sind, ob die mittelschwer sind oder schwer. Und dann gibt es verschiedene Therapiepfade. Am Anfang sagt man immer, wenn die Beschwerden nur ganz leicht sind und man mal zum Urologen, zur Urologin geht, um einfach mal zu sagen, läuft nicht mehr ganz so gut wie mit 16, 17, dann kann man gucken, ob man vielleicht konservativ was machen kann, also ohne Medikamente, ohne Operation. Das hilft extrem viel Patienten schon, wenn man einfach nur mal das Gespräch sucht, dass man dann sagt, wenn man abends ein Sixpack Bier trinkt bei der Sportschau oder 1,5 Liter schwarzen Tee bei der Tagesschau, ja, das sind dann einfach so Gewohnheiten, die man relativ einfach unterbinden kann und dann muss man auch nicht mehr nachts so häufig auf die Toilette gehen. Wenn das nicht ausreicht, dieses Konservative, dann gibt es unterschiedliche Medikamente. Mhm. Das sind primär 3 Wirkstoffgruppen, die man geben kann. Das sind zum einen die Alpha-Blocker. Die führen dazu, dass die glatte Muskulatur im Bereich der Prostata erschlafft und dadurch der Durchgang wieder dann freier wird. Da muss man den Patienten nur sagen, dass es trotzdem im Verlauf schlechter werden kann.
Weil die weiter wächst, ne?
Ganz genau. Das ist eine fortschreitende Erkrankung und diese Wirkstoffgruppe, die verhindert kein Fortschreiten. Das heißt, die Komplikationen, ja, die können trotzdem entstehen, warum man dann später eine Operation braucht. Das zweite sind die 5-Alpha-Reduktase-Hämmer. Das sind die Medikamente, die in den hormonellen Stoffwechsel eingreifen. Denn man weiß, die gutartige Prostatavergrößerung, die ist natürlich seit Jahren, wird das untersucht, trotzdem noch nicht zu 100% verstanden. Was man aber weiß, ist, dass so der hormonelle Stoffwechsel eine Rolle spielt. Und diese 5-Alpha-Reduktase-Hämmer, die greifen jetzt in diesen Stoffwechsel ein und führen dazu, dass weniger Dihydrotestosteron gebildet wird. Und das führt dann wiederum dazu, in einem Prozess von so 3, 4, 5, 6 Monaten, dass die Prostata dann kleiner wird und die Patienten dann dadurch auch wieder besser pinkeln können. Dritte Klasse, weniger oft eingesetzt, sind die Anticholinergika. Die sind dann eher für die Drangsymptomatik, wo wir vorhin oder am Anfang drüber gesprochen haben, ja, dass man vielleicht so häufig oder auch plötzlich muss, dass man, wenn man jetzt eine Stunde Auto fährt, ja, dass man plötzlich dann sucht, wo ist die nächste Toilette, dass man da dann vielleicht mit diesen Medikamenten gegen anarbeiten kann.
Die aber auch ihre Nebenwirkungen haben, oder?
Auf jeden Fall. Das ist auch dann ein Grund, warum viele Patienten sagen, ich habe die Probleme, Medikamente helfen mir nicht, was kann ich jetzt tun? Mhm. Und wenn die Medikamente versagen, muss man dann natürlich in die operative Schiene übergehen. Mhm. Und da gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, die man dann, ich sag mal, individuell oder auf den Patienten abpassen kann.
Genau, über die sprechen wir auch gleich. Mhm. Aber mich interessiert doch nochmal, also wir haben ja bisher geredet über Lebensqualität, und kann es mir denn passieren, dass, wenn ich die nicht behandeln lasse, die wachsende Prostata, die ja, glaube ich, bei jedem Mann ab einem gewissen Alter größer wird, dass ich dadurch richtig krank werde?
Das kann sein. Das ist auch tatsächlich häufiger so. Das sind dann die Patienten, die, wie Sie sagen, ne, jahrelang dann nicht zum Arzt gehen. Die nehmen das dann so wahr. Die Blase, die Harnblase, die wird immer weiter und weiter, weil natürlich die sich dann ausdehnt. Das ist ja auch ein Muskel, die Harnblase.
Ja.
Genau. Und dann gibt es so absolute Indikationen zur operativen Desobstruktion. Sprechen wir dann darüber, also dass, ne, dieser Fuß auf dem Gartenschlauch dann entfernt werden muss, damit es wieder durchläufig ist. Mhm. Und das ist dann, wenn die Patienten immer wieder Harnwegsinfektionen haben, mhm, ja, was ja dann auch schädlich ist. Wenn die immer wieder bluten, also eine Makrohämaturie entwickeln, das heißt, ne, sichtbares Blut im Urin, wenn die Blasensteine bilden. Ja, das ist es, wenn zu viel Urin in der Harnblase drin ist, dann kommt es zu einer Bildung von Blasensteinen, dann sollte man auch spätestens die Prostata behandeln. Mhm. Wenn es zu einem akuten Harnstopp kommt, also wenn gar nichts mehr geht.
Kann man sich vergiften, oder?
Ganz genau. Ja. Wenn man dann, ne, noch länger und länger wartet, man hat dann natürlich auch Schmerzen, man muss dann notfallmäßig auch zum Urologen oder auch zum Hausarzt oder ins Krankenhaus, dass man dann einen Katheter bekommt in die Harnröhre, dass der Urin wieder rauskommt. Und die letzte Indikation ist die, wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Das heißt, wenn immer mehr Urin in der Blase steht, der nicht mehr rauskommt, dann irgendwann staut sich das die Harnleiter hoch bis in die Niere, und dann kann es zur Schädigung von dieser Niere kommen. Und das sind dann diese 5 Indikationen, wo wir sagen, okay, jetzt ist es soweit, wir müssen sie tatsächlich operieren.
Und da haben Sie, wenn ich das richtig sehe, verschiedene Methoden, was die Intensität angeht, aber vielleicht auch das Schonende, und auch wie tief man da wirklich im Körper eingreifen muss, oder?
Genau, das ist so. Und wenn man sich, ich sag mal, die Menükarte des der gutartigen Prostata-Hyperplasie anguckt, was im Angebot ist, das sind unzählige Therapien. In den letzten Jahren sind auch viele, viele dazugekommen. Und jede Klinik oder, ich sag mal, jeder Urologe hat so seine Favorites, ja, wo man dann von überzeugt ist, die man im Angebot haben möchte. Und dann ist das genau, wie Sie sagen, es gibt sehr schonende Verfahren oder dann auch Verfahren, die deutlich effektiver sind, also dann ursprünglich auch als besser angesehen. Das ist dann einmal das, was wir in unserer Klinik anbieten, ist das Laserverfahren, mhm, also dass man tatsächlich mit einem Laser über die Harnröhre reingeht und dann die Prostata bzw. die Innendrüse der Prostata, also die verantwortlich ist für diese Obstruktion von der Harnröhre, dass die
also
enger wird.
Zudrücken, genau.
Genau,
ja,
dass man mit dem Laser wirklich die Innendrüse ausschälen kann, dieses ganze Gewebe dann wieder rausholt und so der Durchgang wieder frei ist.
Ja.
Ja, das ist so das die effektivste Methode, die aktuell auf dem Markt ist,
ja,
die ist besonders schonend, sehr geringes Blutungsrisiko.
Ja, das heißt also auch, man kann es machen, wenn man zum Beispiel Blutverdünner schluckt. Das ist ja bei vielen Menschen gegeben.
Ist eine ganz wichtige Frage. Das sind
ja
auch immer mehr Patienten, die so eine gewisse Blutverdünnung haben. Und das haben wir auch selber in Studien untersucht, dass dieses Verfahren auch genau bei diesen Patienten sehr effektiv ist und auch ohne ein erhöhtes Komplikationsrisiko dann zu tun ist oder zu machen.
Liegt das daran, dass der Laser so einen scharfen Strahl hat, sag ich mal, also so einen, den man sehr gut berechnen kann, dass
genau
da nichts irgendwie links und rechts passieren kann?
Genau, das ist es. Der hat eine sehr geringe Eindringtiefe in das Gewebe, das heißt, mhm, man hat keine Schädigung rechts und links, mhm, sondern kann dann wirklich ganz zielgenau in diese Schicht reingehen, wo man auch drin sein möchte. Und zusätzlich hat dieser Laser noch eine blutstillende Wirkung. Das heißt, während des Operierens kann man dann schneiden und gleichzeitig werden so kleine Blutungen koaguliert, also verödet, sodass es dann einfach wenig blutet und man bei einer guten Sicht dann den Laser einsetzen kann.
Das ist ja nun eine minimalinvasive Methode.
Genau.
Müssen Sie manchmal auch eine offene OP machen?
Heutzutage nicht mehr, muss man sagen. Wir können es, ab und zu, ich sage mal, alle 2-3 Jahre ist es dann so, dass wir das auch noch durchführen. Aber dieses Laserverfahren ist größenunabhängig. Das heißt, auch wenn jetzt die Drüse, ich sag mal, über 200, 300 Milliliter groß ist, also das Zehnfache von dem, wie sie eigentlich sein sollte, ist dieses Laserverfahren sehr effektiv und gut durchführbar. Mhm. Das heißt, die offene Operation findet eigentlich nicht mehr statt.
Ja, müssen Sie manchmal mit dem Operationsroboter ran?
Machen wir tatsächlich auch. Wo wir jetzt einen Cut-Off gewählt haben, bei uns in der Klinik so um die 200 bis 250 Milliliter, also bei so, ich sag mal, super-sized glands, heißt das dann im Englischen, die besonders großen Drüsen, dass wir hier gerade gucken, ob der Operationsroboter eventuell besser ist als das Laserverfahren. Und die ersten Patienten, die wir auch so behandelt haben, die laufen sehr, sehr gut. Das heißt, man muss jetzt mal gucken, wenn man 100 mit dem Roboter operiert hat, dass wir das dann vergleichen, um dann selber auch zu sehen, okay, das ist jetzt das Verfahren, was wir hier in Zukunft weiter anbieten wollen.
Mhm. Viele kennen ja auch noch ein Behandlungsverfahren mit einer Schlinge, TURP. Machen Sie das auch?
Das machen wir weniger, beziehungsweise auf Patientenwunsch. Das heißt, wir können es. Jeder Urologe ist so groß geworden, muss man sagen, mit dieser TURP, mit dieser Schlingoperation. Das war der frühere Goldstandard. Seit Jahren ist das allerdings schon von diesem Laserverfahren abgelöst worden. Denn bei der Resektion, also bei der TURP, ist es einfach so, dass die Patienten mehr bluten, während der Operation, dass es zu sogenannten Einschwemmungsphänomenen kommen kann. Das heißt, die Patienten kriegen zu viel Wasser in den Körper durch diese Operation. Und was auch gezeigt wurde, dass im Langzeitverlauf, also nach 10 bis 15 Jahren, das Risiko für eine erneute Operation bei dieser Schlingoperation deutlich höher ist als nach dieser Laseroperation. Weshalb wir gesagt haben, wir machen jetzt alle oder fast alle Drüsen mit dem Laser. Wenn ein Patient kommt und sagt, ich will unbedingt diese Schlingoperation haben, können wir es natürlich trotzdem durchführen.
Ja, viele Patienten oder werdende Patienten haben ja Angst davor, entweder, dass die Sexualität leidet oder aber, dass die Kontinenz leidet. Wie ist denn das mit den Verfahren, die wir jetzt bis eben besprochen haben?
Das sind tatsächlich die zwei Sachen, die relevant sind für die Patienten. Die Erektion, die kann ich direkt beantworten mit, das passiert nicht, dass man hier zu einer Erektionsstörung, dass die OP zu einer Erektionsstörung führt, denn die Nerven für die Erektion, die laufen weiter außerhalb und da kommen wir überhaupt nicht hin. Es gibt auch Arbeiten, die gezeigt haben, dass es nach dieser Laseroperation zu einer besseren Erektion kommt als vorher, aber dass sie schlechter wird, das findet nicht statt. Und die Inkontinenz, das ist ebenfalls so, dass das sehr, sehr geringer Anteil von Patienten ist, die eine gewisse Dranginkontinenz nach der OP haben, beziehungsweise die bestehen bleibt. Man muss sich das so vorstellen, dass man natürlich, man sieht es von außen nicht, wenn man über die Harnröhre operiert, aber innen drin gibt es natürlich eine Wundfläche, da wo die Prostata natürlich dann sitzt. Und wenn der Urin dann auf dieser Wundfläche draufsteht, dann kommt es zu so einem Reiz. Das heißt, der Körper kriegt das Signal, oh, ich muss pinkeln, die Harnblase ist voll. Ja, dabei ist das einfach nur im Rahmen der Wundheilung. Mhm. Und das ist dann auch wieder bei jedem Patienten unterschiedlich. Manche sagen nach 3-4 Tagen, oh super, ich kann den Urin halten, ich kann wieder pinkeln wie ein 16-Jähriger. Andere brauchen tatsächlich bis zu 3 Monate, bis die dann sagen, okay, jetzt sind alle Beschwerden weg, die nach dieser Operation entstanden sind.
Ach so, das heißt, wir reden jetzt über eine vorübergehende Folge des Lasereingriffs, genau. Der aber dann nach ein paar Monaten in der Regel weg ist.
Ganz genau.
Also wir reden nicht darüber, dass jemand zu tun hat mit Harndrang sein Leben lang danach, weil da irgendwas schiefgegangen ist.
Genau, so ist es.
Ah,
weil der Schließmuskel, den sieht man während der Operation und die Prostata sitzt dahinter. Das heißt, wir kommen ja von der Harnröhre, gehen am Schließmuskel vorbei und behandeln dann die Prostata.
Ja. Ja.
Und dadurch haben wir den immer im Blick und verletzen den dadurch nicht. Das heißt, wir können am Ende dem Patienten sagen, wir haben den Schließmuskel gesehen, am Ende gucken wir nochmal, ob der sich schön schließt und öffnet. Mhm. Das tut er dann auch postoperativ. Das heißt, wir können sagen, sie haben eventuell Beschwerden, die meisten haben diese Drangbeschwerden, aber dann im Langzeitverlauf, also nach diesen 3 Monaten, ist dann alles wieder in Ordnung.
Was ist denn, wenn man noch Kinder kriegen möchte?
Dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht doch ein anderes Verfahren wählt, denn diese meisten Verfahren, ja, die TURP oder auch dieses Laserverfahren, da ist es einfach so, dass man die Muskeln, ja, die für die Ejakulation, dass man dann das Ejakulat auch sieht, also dass das vorne rauskommt, dass die mit weggenommen werden. Ja, das ist gewollt, dadurch hat man natürlich dann diese perfekte Miktion am Ende der Operation. Aber wenn man jetzt noch Wert legt, ja, auf die antegrade Ejakulation, das heißt, dass es rauskommt, dann kommen andere Verfahren zum Tragen. Und das, was wir in Barmbek anbieten, ist das Resym-Verfahren. Das ist auch minimalinvasiv. Da geht man auch über die Harnröhre wieder rein mit so einem mit so einer kleinen Kamera. Und vorne ist eine kleine Spitze, so eine Nadel dran. Da piekst man dann 2 oder 3 Mal in die Prostata rein. Dann wird Wasserdampf appliziert und dadurch ist es dann so, dass die Zellen in den programmierten Zelltod gehen. Das heißt, dass die Prostata dann schrumpft. Ja, das ist dann auch wieder ein Prozess. Nach 3 Monaten tatsächlich ist es dann vollständig so, dass die Prostata dann schön ausgehöhlt ist oder frei ist. Mit dem Vorteil, dass das Ejakulat weiter rauskommt. Und mit dem Vorteil, dass diese Drangbeschwerden, ja, die nach den anderen Operationen zu tragen kommen, nicht vorhanden sind. Mhm. Ja, das ist dann natürlich so, wenn je nach Lebensumstand, wenn man vielleicht 2 Tage nach der Operation wieder arbeiten möchte, nicht krankgeschrieben werden kann oder in Urlaub fährt, aber man vorher noch die Prostata behandelt haben, ist das eine gute Alternative zu sagen, ich möchte jetzt noch nicht diese Laseroperation haben, für mich kommt eher das Resym-System in Frage.
Und warum macht man das nicht immer?
Das Problem ist, dass es nicht diese maximale Gewebsabtragung hat.
Ah ja.
Das heißt, die aktuellsten Studien, das sind jetzt 5 Jahresdaten, also die nach diesem Resym-System veröffentlicht wurden. Und da wurde gezeigt, dass die Reoperationsrate bei 5% liegt. Das heißt, man muss dem Patienten ganz klar sagen, ja, nach 5 Jahren ist das Risiko bei 5%, dass sie nochmal neu operiert werden müssen. Mhm. Wenn man jetzt Kinderwunsch hat, wenn man schnell wieder arbeiten möchte, ist das für die Patienten, wenn man die dahingehend berät, völlig in Ordnung. Die sagen, okay, nehme ich in Kauf. Ja, vielleicht betrifft es mich ja nicht, vielleicht kommt es nach 10, 15 Jahren. Das kann man natürlich jetzt auch noch nicht sagen, wie das dann bei dem speziellen Patienten ist. Mhm. Aber das ist dann ein Grund oder der Grund, warum man das nicht bei allen Patienten durchführt.
Wenn ich Interesse habe, als künftiger vielleicht Patient von Ihnen behandelt zu werden, kann ich mich an Sie wenden?
Auf jeden Fall. Also wir freuen uns immer über Anfragen. Sie können auch direkt dann per Mail Kontakt aufnehmen. Ich versuche dann auch immer schnellstmöglich die E-Mails zu beantworten. Oder die werden an unsere Ambulanz weitergeleitet, dass sie dann direkt Kontakt aufnehmen, um dann einen Termin zu vereinbaren. Viele Fragen kann man natürlich per E-Mail vorab beantworten, dass man nicht extra herkommen muss in die Klinik. Mhm. Aber das ist durchaus möglich und erwünscht.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!